Ja, die Frage, die mir beim Lesen des Hebräerbriefes in den Sinn kam, war ganz einfach und schlicht. Was ist dir dein Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? Man könnte auch sagen, hat Jesus wirklich den ersten Platz in deinem Leben? Aber das ist schon sehr abgeschlossen. Was ist dir dein Jesus wert? Was ist dir die Beziehung mit Jesus wert? Was ist dir dein Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? Wenn wir in den Hebräerbrief reinschauen, und wir haben ihn ja in diesen 21 Tagen Gebet gelesen, da haben wir dann zum Beispiel auch gelesen von dem Mose. Mose, das steht in Hebräer 11, ist es genau. Durch Glauben wurde Mose 11, 23, fortfolgende, 24, 25 bis 26, glaube ich, ist es dann gleich. Durch Glauben wurde Moses nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Naja, welche Eltern finden ihr Kind nicht schön? Ja? Aber so, sie sahen es schön, aber an anderer Stelle lesen wir auch, dass Gott das ihn schön erwählt hatte. Er hat ihn ja nicht wegen seiner Schönheit erwählt. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also die Eltern bewiesen Glauben. Normalerweise musstest du dein Kind preisgeben und es wurde ganz einfach getötet. Und weil die Ägypter hatten Angst, dass die Israelis zu stark werden und deshalb wurden diese Jungs dann getötet, die Kinder getötet. Aber diese Eltern sagten, wir werden das nicht tun. Wir werden unseren Jungen verstecken. Und dann kam natürlich die Zeit, dass sie diesen Sohn nicht mehr verstecken konnten. Und sie haben ja, wie wir das alle wissen, die die Bibel kennen, sie haben dann dieses Kind ganz einfach in einen Korb gelegt und ins Wasser gesetzt. Und dann heißt es von Mose weiter, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Er weigerte sich und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach oder Schande, Schmähung des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten, fürchtete die Wut des Königs nicht oder des Pharaos, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Wir haben gerade gehört, diese, die mit Jesus hier sind in dem Bild gerade, sie stehen standhaft und halten standhaft aus. Wenn wir das so lesen, dann sagen wir, okay, schön, cool. Aber wenn du das mal anschaust, was hier so geschrieben steht, und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde oder Zielverfehlung zu haben, indem er die Schande, Schmach, Schmähung des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Die Frage, die dabei auftauchte, woher wusste Moses denn um Christus? Ja, woher wusste? Ganz einfach, er war ein Prophet. Und er hat immer wieder in seinen ganzen Schriften immer wieder über Jesus Christus berichtet. Und als Jesus dann nach seiner Auferstehung 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs ist, dann heißt es, dass er ihnen die Schriften auslegte, die über ihn sprachen und fing bei Mose an, über die Propheten und so weiter. Er legte ihnen die Schriften, fing bei Mose an. Also, er wusste es und der Mose hat ja auch gesagt in 5. Mose 18, Vers 15 und 5. Mose 18, Vers 18, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken aus diesem Volk. Einen Propheten. Und der wird herrschen und diesen hört, er wird der von Gott gesandte Messias sein. Es kommt ja hinterher, Mose hat ganz konkrete Prophezeiungen auf den Messias. Und wenn du das im Alten Testament liest, dann sagst du, wow, da ist ja Jesus. Wow, da ist ja schon wieder Jesus. Wow, da ist schon wieder Jesus. Wenn du das einfach mal ein bisschen langsam und studienmäßig liest. Hier, er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Er verzichtete auf seinen Status, er verzichtete auf sein Reichtum. Was heißt das? Er war Sohn der Tochter des Pharao. Durch Glauben, Vers 24, weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Das heißt, er verzichtete darauf, Herrscher auf dieser Erde zu sein. Mose war ausgebildet zu einem Führer einer Nation. Er hatte und er war ein Mann von großer Rede. Wenn wir dann bei der Berufung in Mose hören und Mose sagt, oh, ich kann nicht reden und ich kann, dann wissen wir ja inzwischen, dass der Mose gelogen hat. Denn im Neuen Testament steht geschrieben, Mose war ein Mann von gewaltiger Rede. Also wenn Mose den Mund aufmacht und anfängt zu reden, dann war das beeindruckend. Da hat er etwas bewirkt. Er war bekannt in seinem Land als einer, der wirklich ein Redner war und der das Volk auch beeinflussen konnte. Aber er sagte, ich gehöre nicht nach Ägypten. Ich gehöre zum Volk Gottes. Und er entschied sich, sagt, ich lege mein Status, mein Recht, wirklich Sohn der Tochter des Pharao zu sein, ich lege diesen Status ab. Er weigerte sich. Was auch immer dann da geschehen sein mag, vielleicht hat seine Mama gesagt, Mensch Junge, ich habe dich großgezogen, ich habe dich da im Nil gefunden, im Schilf gefunden, was bist du so undankbar, denk an deine Familie, denk an die Schande, was die uns bereitet, wenn du jetzt uns einfach im Stich lässt, was sollen denn die Leute denken? Mose sagt, ich weigere mich, weiter Sohn Ägyptens zu sein. Ich weigere mich. Ich gehöre zu einem anderen Volk. Die Frage ist, was ist uns unser Glaube wert? Es heißt von Mose, er sah auf die Belohnung. Er hat Jesus gesehen und er wusste auch, Mensch, da kommt eine Belohnung. Aber was ist uns unser Glaube wert? Mose verzichtet auf seinen Status als Staatsmann, als Führer, als Herrscher. Er verzichtet darauf. Hinzu kam, dass er ja sehr, sehr reich war. Er hat die Schmach des Christus für größeren Reichtum gehalten als die Schätze Ägyptens. Der hat da nicht mal 50 Euro im Portemonnaie gehabt. Da war Gold, da war Silber, da waren Pferdegespanne, die schnellsten der Welt waren, der damaligen Welt. Alles stand ihm zur Verfügung. Er musste nur sprechen und Soldaten standen auf und würden kämpfen. Mose war ein gewaltiger Führer. Und Mose war sehr, sehr reich. Das Gold der Pharaonen, zu dem Haus gehörte er ja, das war auch sein Teil. Das war auch Teil seines Lebens. Mose war reich. Aber er sagte, ich verzichte. Ich will es nicht. Mein Glaube ist mir mehr wert. Mein Glaube ist mir mehr wert. Ich will lieber geschmäht werden und lieber den Ruf haben, auch der religiöse Spinner, Jesus Christus Anhänger, verrückt. Jesus Christus Anhänger. Und wie kann man nur so fromm sein? Wie kann man nur so bescheuert sein? Ganz anders, die Ägypter haben natürlich tote Götzen angebetet. Das war die andere Seite. Aber größer Reichen. Durch Glauben verließ er dann auch Ägypten. Er fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Was ist dir dein Glaube wert? Wenn ich daran so denke, wenn wir unsere Gesellschaft schauen, da ist vielleicht jemand auf der Arbeitsstelle, der guckt uns schief an und schon sagen wir, ja, ich habe es ja nicht so gemeint. Oder wenn du hergehst und sagst, Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Ist er der einzige Weg zu Gott? Dann musst du das auch nach außen vertreten. Natürlich, wenn du das nach außen vertrittst und sagst, der einzige Weg zu Gott ist Jesus Christus. Diese Gesellschaft wird sagen, du bist intolerant. Du bist religiöser Fanatiker, Fundamentalist, ja? Und du verachtest dadurch andere Menschen. Nein, wir lieben andere Menschen so sehr, dass wir ihnen sagen wollen, unter der Gefahr, Schaden zu leiden, ihnen zu sagen, du, es gibt keinen anderen Weg zu Gott für dich als Jesus Christus. Aber wie beziehen wir unsere Position? Was ist uns unser Glaube wert? Was ist dir und mir der Glaube im Alltag wert? Was ist er mir wert? Wir sehen, da gab es Glaubenshelden im Alten Testament, Männer, zum Beispiel Simson, manchmal auch Samson genannt. Ihr wisst, das war dieser Mensch, der hat einfach so den Knochen vom Kinnbacken von einem Esel genommen und dann hat er mit diesem Kinnbacken gerade mal eben 1000 Leute umgemäht. Gerade einfach, überleg mal, der geht her, keine Waffe, kein Schwert, der nimmt den Knochen und wumms. Und alles war wieder Paletti. Er hätte sich das ja auch sparen können. Dieser Simson, er war ein Mann von großer Kraft. Er hatte ein Problem. Sein Problem waren ganz einfach die weiblichen Mitgenossinnen in diesem Land. Er konnte ganz einfach nicht Abstand nehmen. Er hat seinen Glauben eingetauscht für leichtfertige Beziehungen. Und wir wissen, wie es ihm ergangen ist. Als Delilah kam und Delilah ihn beeindruckt hat und Simson sagt, wow, ich kann nicht widerstehen. Aber Simson, was ist dir dein Glaube wert? Gott, ich weiß, aber Delilah. Was ist dir dein Glaube wert? Ja, Delilah. Delilah. Und wir wissen, sie war vom Feind geschickt, um ihn reinzulegen. Sag mir doch, wenn du mich liebst. Und was mag sie schmeichelnde Worte nachts in seine Ohren geflüstert haben? Was mag sie ihm über sein lockiges Haar gegangen sein? Bitte verrate mir doch. Bitte sag mir doch, worin liegt deine Kraft? Ich, deine Liebste, die muss das doch wissen. Und, na gut, Simson geht nicht gleich darauf ein. Er sagt, okay, dir verrate ich's, aber bitte niemanden weitersagen. Wir wissen, er hat dann erzählt, aus diesen Stricke binden, frischen Bast, dann, wenn man mich damit fesselt, dann bin ich besiegbar. Und sie sagt, ich hab's raus. Sie rief die Philister und sagt, ich hab den Kniff raus, wie man Simson platt kriegt. Ich fessle ihn heute Nacht, wenn er schläft. Er hat einen guten Schlaf gehabt. Ich schlafe übrigens auch mal ganz gut. Aber meine Frau wird mich nicht anbinden und sagen, Philister über dir. Also, wenn du schaust, und dann ruft sie, Simson, Philister über dir! Und er, oh, und die Stricke reißen. Und du hast mich belogen. Ich denke, du liebst mich. Ich bin doch Schatzi-Maus. Wie kannst du nur sowas tun? Ist das Liebe? Wir wissen, die Sache kurz zu machen. Simson schließlich, er sagt, ich darf nie meine Haare abschneiden, nie ein Schermesser darf drüber gehen, denn in dem Moment, dann bin ich besiegbar. Und er sagt, ich sag's dir, aber du sagst niemand weiter. Nö, ich sag's niemanden. Aber in der Nacht verlor er seine Locken. Da war es vorbei mit Locken. Da war es vorbei mit Kraft. Und sie hatte wieder die Feinde bestellt. Philister über dir! Und sie kamen, sie haben ihn überwältigt, sie haben ihn gebunden, sie haben ihn mit glühenden Stangen die Augen ausgestochen und dieser Mann wurde blind. Mit glühenden. Was ist ihm sein Glaube wert? Geschlechtliche Beziehung war ihm wichtiger als sein Glaube. Und es hat sein Leben mit Gott zerstört. Schauen wir an Salomo. Salomo, ein Mann, von dem man sagt, wow. Wir lesen heute noch die Sprüche des Salomo. Wir lesen auch den Prediger Salomo, wo man schon ein bisschen sieht, dass er gedanklich auch am Entgleisen ist und ein bisschen durcheinander gerät, meiner Meinung nach. Aber dieser Salomo, wie er anfing, da sagt er, Gott sagt, du hast einen Gebetswunsch frei. Was würdest du überhaupt bitten, wenn Gott sagt, du hast einen Gebetswunsch frei? Was würdest du beten? 6 richtig im Lotto, Herr. Neues Auto, Herr. Ein Pool wollte ich schon immer. Was würden wir beten? Simson sagt ganz einfach, Salomo sagt ganz einfach, gib deinem Knecht Weisheit und ein treues Herz und Weisheit, dein Volk richtig zu führen. Ich möchte ganz einfach nur mit dir leben. Aber die Herausforderung des Glaubens kommt und sie kam auch bei ihm. Da kam Frau Nummer 1 und Salomo sagt, die sieht so dufte aus, so cool. Er kann nicht wieder, er nahm sie und ihren Götzen mit dazu. Frau Nummer 2 kam, er nahm sie und den Götzen dazu. Frau Nummer 3 kam mit Götzen dazu. Innerhalb kurzer Zeit war Israel mit hundert, vielleicht tausenden von Götzenstatuen übersät. Dieser Salomo, er hatte 1000 Frauen, 700 Nebenfrauen und 300 Hauptfrauen. Und die Bibel sagt, Gott stellt ganz einfach fest, sie neigten sein Herz an den Göttern zu. Jede dieser 1000 Frauen durfte ihre Götzen mitbringen. Unter Salomos Regierung wurde der die Kinderopferung wieder eingeführt. Er ließ zu, eine seiner Frauen war eine Anhängerin des Moloch-Kultes. Moloch ist ein Altar, ein Feuerofen, der gut angeheizt wird. Und dort opferte man seine kleinen Kinder, um die Götter oder Dämonen gnädig zu stimmen. Salomo führte unter anderem diesen Kult wieder ein. Ein Mann, wo du sagst, was ist dir denn Glaube wert? Am Anfang war das so stark, war gut. Und ich sage nicht, dass wir jetzt heute Abend hier auf Simson und Salomo herunterschauen. Aber ich sage, dass wir darauf achten müssen, auf Dinge in unserem Leben achten müssen, die unser Herz von unserer Klarheit, unseres Weges und des Glaubens wegbringen wollen. Und es wird immer wieder diese Situationen und Versuchungen und Angriffe in unser Leben hineingeben. Vielleicht sprechen wir nächste Woche darüber. Ich bin auch noch nicht sicher, ob was ich zwischenschieben kann. Salomo, wir wissen, am Ende seines Lebens, ein gebrochener Mann mit 1000 Frauen, verwirrt von den vielen Götzen und Dämonen, die er in seinem Land duldete. Gut angefangen, aber nicht den Glauben durchgehalten. Die Bibel sagt, wenn wir in dem Neuen Testament, schaut eure Leiter an, schaut deine Ältesten an. Schau nicht nur an, wie sie sind, sondern ihr Ende schaut an. Nimmt es ein gutes Ende mit ihnen. Wenn es ein gutes Ende mit ihnen nimmt, folge ihnen nach. Wenn es ein gutes Ende nimmt. Wir haben dann, ich nenne sie dann zur Zeit Jesu, diese Jesus-Fans. Jesus-Fans. Wow, das ist so cool. Als wir diese Gemeinde starteten, da haben wir am Anfang noch gezählt, wie viele Besucher durch die Gottesdienste gingen. Im ersten Jahr etwa 1800 Besucher. Und Leute aus anderen Gemeinden kamen, Unzufriedene kamen, Rebellische kamen, Leute, die meinten, dass die Prophetie schon aus ihren Ohren und Haaren herauswachsend erkennbar ist. Also sie kamen und haben gesagt, ihr habt bestimmt auf uns gewartet. Und wir haben gesagt, ja, besuch uns mal ein halbes Jahr, 6 Monate, schaut mal an, was wir für eine Gemeinde sind und dann guck, ob du es immer noch willst. Aber ich habe gleich eine Prophezeiung. Ja gut, die hebst du dann auf für in 6 Monaten. Einmal, zweimal da und dann waren sie nicht mehr da. Die Fans, Mensch, da ist was ab, unter Lobpreis. Und dann noch in der Krone, Gottesdienst. Wer macht das denn schon? Manche haben es für einen Gag gehalten. Jesus-Fans. Wir kennen das bei Jesus. Es heißt, Scharen liefen ihm hinterher. Scharen. Man sagt, bei dem Einmarsch in Jericho sollen etwa 150.000 Menschen den Straßenrand gesäumt haben. Scharen. Du musst aus den ganzen Regionen, Bundesländern, sage ich es mal so jetzt, bis hin ins Ausland kamen die Leute zu Fuß und immer Jesus hinterher. Als er dann eines Tages sagte, wir lesen das im Johannesevangelium. Also wer mir ganz nachfolgen will, der muss gewisse Konsequenzen in seinem Leben ziehen. Auf einmal, von diesen Scharen, wie viel waren über? 12. 12 Stück. 12. Und dann sagt dieser Jesus, ich weiß nicht, welcher Pastor das machen würde. Dieser Jesus sagt, und wie schaut's aus? Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Wir würden doch schon bei den 70 gerufen haben, habt doch das nicht so gemeint. Ist mir wahrscheinlich ein Ausrutscher im Tonfall oder in der Lehre passiert. Kommt nur, war nicht so gemeint. Ich lieb euch ja, ich umarme euch auch wieder. Ich drück euch auch wieder. Komm, bitte. Nein, wollt ihr auch gehen? Da kam jemand zu ihm, Lukas 18 bis 23 lesen wir. Und es fragte ihn ein Oberster, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach, dies habe ich alles befolgt, von meiner Jugend an. Welch ein nobles Vorbild. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Diese Geschichte wird auch in anderen Evangelien berichtet. Hier heißt es, er wurde betrübt. Das Wort ist auch, gibt her, sagt auch so, nicht nur er war betrübt, sondern er war aufgeregt. Er war ärgerlich. Er war erbost. So Frechheit. Jetzt überlegt ihr mal, das erinnert doch an den Paulus. Paulus sagt, ich war nach dem Gesetz her und von meiner Abstammung her ein Pharisäer. Und er sagt, im Gesetz untadelig. Paulus sagt, er hat das Gesetz total befolgt. Könnt ihr von euch auch behaupten, oder? Oder nicht so ganz? Aber Paulus hat das gemacht. Und er sagt, es ist alles Dreck, wenn ich nicht Christus habe. Religiöser Dreck, sagt er, wenn ich nicht Christus habe. Und hier dieser Jüngling oder dieser junge Mann oder dieser Oberster, er war einer, der was zu sagen hat im Volk. Hey, das ist mir der Glaube nicht wert. Geh hin, verkauf alles. Gib's den Armen, folge mir nach, werde ein Apostel, werde ein Prophet oder Evangelist, werde ein Jünger Jesu, komm, folge. Nee, das ist, der Preis ist mir zu hoch, das ist mir mein Glaube nicht wert. Die Frage ist, immer wieder heute Abend auch, was ist dir, was ist mir, was ist uns unser Glaube wert? Wir sehen im Islam radikale Menschen, die sterben für den Glauben. Ich denke nicht, dass du mit Bomben durch die Gegend laufen sollst und beweisen sollst, wie stark du glaubst. Steh einfach dein Mann und Frau auf der Arbeit. Aber was ist uns unser Glaube wert? Wenn Versuchung kommt, wenn Anfechtung kommt, was ist uns unser Glaube wert? Wir sehen, dieser Oberste hier, er hat das erste Gebot zum Beispiel überhaupt nicht gehalten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Gemüt, mit allem, was in dir ist, sollst du Gott lieb haben. Er sagte, nee. Ich liebe aber meine Kohle. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe mein Leben. Nee, gebe ich nicht auf. Was ist dir und mir der Glaube wert? Was ist, wenn dein Dienst in der Gemeinde gebraucht wird? Dein Dienst gebraucht wird und du vielleicht Schlange weißt. Mensch, ich sollte eigentlich eine Zweidrittelstelle haben und ein Drittel meiner Zeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Aber die Versuchung ist gekommen oder die Versuchung ist da, dann habe ich ja weniger Geld. Also bleibe ich, wo ich bin. Was ist dir dein Glaube wert? Ist das volle Portemonnaie wichtiger? Was ist dir dein Glaube wert? Was ist er wert? Was ist er, wenn die Herausforderung kommt, Jesus sagt, geh hin, verkauf alles. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt. Sie hatten eine Fabrik. Und als sie sich bekehrten, in Jüngerschaft gingen, im Glauben wuchsen, dann sprach eines Tages Gott zu ihnen, verkauft eure Firma, verschenkt das Geld an die Mission und folgt mir nach und ich werde euch versorgen in eurem Dienst. Und sie haben erzählt, wir haben die Firma verkauft, wir haben alles Geld weggespendet an Missionen und wir haben von da an im Vertrauen zu Gott gelebt. Ich sage nicht, dass du das jetzt genauso tun musst. Du musst tun, was ich letzte Woche sagte, du musst dieses Komm hören. Und dann sagt, komm. Alle, die ihr die Predigt letzten Sonntag nicht gehört habt, solltest du unbedingt hören. Komm. Wir sollten niemals eine Sache machen, ohne dieses Komm zu hören. Ich würde mich weigern, überhaupt zu heiraten. Jetzt bin ich ja verheiratet, das kannst du klug reden, aber es ist, Gott sei Dank habe ich damals schon gehört, obwohl mir das keiner so gesagt hat. Aber einfach nur, damit ich nicht allein bin, jemand heiraten. Und nachher hast du einen Besen geheiratet, der dich jeden Tag ordentlich durchfischt. Und du sagst, wie kann Gott das zulassen? Gott wird sagen, hast mich ja gar nicht gefragt. Den Besen hast du selber gesucht. Job, Beruf, ich will dieses Komm hören. Dass Gott sagt, komm, geh in diesen Beruf. Komm, geh, tu diesen Job. Ich will das von ihm hören. Wenn ich das von ihm nicht höre, werde ich es nicht tun. Dieses Komm. Ich höre dieses Komm. Und ich frage immer wieder heute Abend, was ist dir und mir der Glaube wert? Was ist uns der Glaube wert in den Herausforderungen? Die Apostel, Apostelgeschichte 5, 14, 41, 42, da heißt es, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, was war dann passiert? Die Apostel, die haben ein Verbrechen begangen. das hat einen Aufruhr gegeben. Da geht doch dieser Petrus und Johannes und andere her, sie gehen daher und überleg mal, einen von Geburt an Gelähmten, den heilen sie, dass er wieder laufen kann. Dafür kam man vor Gericht. Und sie haben Verbot bekommen, ihr dürft darüber nicht mehr reden. Schau, wir lesen es. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Gemeint ist diese Geißelung. Sie schlugen sie. Das war damals so üblich dort, dass man so einen Meter hohen Stein, da wurdest du, der Rücken wurde freigemacht, dann wurdest du angebunden, dass der Rücken schön über den Stein gespannt ist. Und dann gab es 39 Peitschenhiebe. Mit einer breiten Lederpeitsche. 39 Hiebe. Das war die Belohnung, die sie bekamen, weil ein Lahmer gehen konnte. Was ist uns der Glaube wert? Was ist er uns wert? Wenn wir auf der Straße sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann kommst du in Bedrängnis, Fundamentalist. Was ist, wenn ein Gesetz kommt und sagt, das dürft ihr so nicht mehr sagen, das ist intolerant gegenüber allen anderen Religionen. Wirst du dann den Mund halten, werde ich den Mund halten oder werden wir trotzdem weiter sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott und werden dann im Knast gehen? Das ist die Frage. Was ist uns der Glaube wert? Sie wurden geschlagen, einfach weil sie was Gutes getan haben. Sie geboten und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und sie entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Das hörten sie nicht auf. Ja, hör mal, ihr habt doch gerade Prügel gekriegt. Eure Rücken, die sind ja noch wund. Die Haut ist aufgerissen, aufgeschlagen und ihr geht und freut euch noch. Ja, was ist los mit euch? Man hat uns verprügelt. Warum? Wegen Jesus. Wegen Jesus. Weil wir sagen, dass er der einzige Weg ist. Weil wir sagen, er ist der Erlöser. Weil wir sagen, dass er der Herr ist. Weil wir sagen, Jesus, der einzige Weg zu Gott. Und dafür gab es Prügel, ordentliche Prügel. Und sie freuten sich, dass sie schmachlen, dass sie, genau wie er, beschimpft wurden. Wir sind identisch mit Jesus. Er hat Prügel gekriegt, wir auch. Und sie wollten sie töten. Und es wäre auch beinahe so gekommen, wenn Gamaliel da nicht eingeschritten hätte. So, was ist uns unser Glaube? Sie hörten nicht auf. Sie hörten nicht, was ist unser Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? Sie hörten nicht auf, weiter zu predigen. Ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesu reden. Was ist, wenn man es dir verbietet? Was ist, wenn wir vor der Entscheidung stehen, weiter predigen oder Knast? Was ist uns unser Glaube wert? Was ist uns dieses Leben mit Jesus wert? Was ist dir dein Glaube wert? Also mit diesem Satz schicke ich dich in die Woche und von mir aus durch dieses Jahr. Was ist dir der Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? In meinem Fall wird es ausgetauscht. Da war das weibliche Geschlecht einen Tausch wert. Simson, Salomo. Bei dem Obersten, da war es die Kohle. Was tauschst du gegen deinen Glauben ein? Der Teufel wird kommen und sagen, hier, Tauschgeschäft. Was wirst du machen? Was werden du und ich machen, wenn diese Tauschangebote kommen? Verzichte auf deinen Glauben, dafür kriegst du. Verzichte auf deinen Glauben, dafür wirst du. Verzichte auf deinen Glauben, verzichte darauf, von Jesus zu reden, dann kriegst du eine bessere Position. Verzichte darauf. Was dann? Die Christen im Neuen Testament, Hebräer 10, wie gingen sie damit um? Gedenkt, Hebräer 10, 32 bis 35, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurde, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht, eure Freimütigkeit, Offenheit, Kühnheit ist das Wort, nicht weg, die eine große Belohnung hat. Schau mal, was hier über sie, unsere Brüder und Schwestern steht, die ja schon beim Herrn sind und die wir dort treffen werden.
Er sagt hier, ihr habt gedenkt der früheren Tage. Es gab eine Zeit in eurem Leben, nachdem ihr erleuchtet worden wart. Ihr habt Jesus kennengelernt. Und dann ging der Leidenskampf los. Man hat euch geschmäht. Man hat euch zur Schau gestellt. Man hat sie genommen und hat sie auf die Bühne gestellt, auf den Pranger gestellt und sagt, das sind diese Jesusgläubigen. Und die Leute sind vorbeigegangen. Die einen haben mit Steinen geworfen vielleicht, die anderen haben sie angerotzt. Nur weil man an Jesus glaubt. Nur weil man an Jesus glaubt. Und dann, wenn du Christ bist, darfst du kein Haus haben. Dann hat man sie, hier, guck es. Denn ihr habt sowohl bedrängt und Gefährten wurdet, denn ihr habt sowohl den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Man hat ihren Besitz genommen. Du musst dich entscheiden, Christ, und du verlierst alles, es wird verstaatlicht, oder kein Christ und du behältst alles. Das ist, was hier geschehen ist. Wie entscheidest du dich? Was ist mir mein Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? Was ist uns unser Glaube wert? Da kommt jemand, du sagst, Mensch, endlich ist mein Haus schuldenfrei. Und jetzt gibt es einen Erlass. Und dieser Erlass besagt, fundamentalistische Christen, das heißt solche, die glauben, dass die Bibel die Wahrheit und Gottes Wort ist, solche Leute dürfen in Zukunft keine Häuser mehr haben, weil die würden die nutzen, um sie zu Sammelquellen oder zu Orten zu machen, wo andere Fundamentalisten, die an Gott und die Bibel glauben und glauben, dass Jesus der einzige Weg ist, zusammenkommen. Solche Leute werden per Gesetz enteignet. Und gerade hast du dein Haus bezahlt, dafür hast du dein ganzes Leben gebuckelt und dich krummgelegt. Du hast auf viele Vorzüge vielleicht und Vorteile und Freiheiten verzichtet, nur weil du es abschaffen wolltest. Und jetzt kommt das Gesetz und sagt, hey, du musst dich entscheiden. Christus absagen, kannst deine Hütte behalten oder bei Christus bleiben und ohne Hütte sein. Was machen wir denn dann? Was ist uns unser Glaube wert? Was ist dir dein Glaube wert? Wäre es dir wert, sage ich, bleibe trotzdem bei Jesus? Da muss ich halt wie viele andere Menschen draußen schlafen, vielleicht auf der Brücke, aber mit einem Jesus in meinem Herzen, mit Frieden in meiner Seele. Was ist mir der Glaube wert? Hier wird ihnen das Zeugnis ausgestellt, sie haben das mit Freuden. Verstehst du? Dann kommst du und dann triffst du den Nachmittag deinen Glaubenskollegen und der kommt da strahlend und lächelnd an. Und dann sage ich, was ist los? Du bist so glücklich. Die haben mir mein Haus abgenommen, weil ich an Jesus glaube. Die haben mir meine Esel weggeholt. Die haben mir meine Existenzgrundlage genommen, weil ich nicht bereit war, diesen Jesus abzusagen. Das ist unseren Brüdern und Schwestern ergangen. Werde ich das tun oder werde ich kneifen? Wirst du es auch tun oder wirst du kneifen? Was werden wir tun, wenn diese Frage an uns herantritt? Und dann kommen wir vielleicht zu einfachen, wo der Herr sagt, investiere mehr Zeit in das Reich Gottes, in die Gemeinde. Es ist wirklich genug für dich, wenn du einen Zweidritteljob hast zum Beispiel. Dann kann ich aber nur einmal im Jahr Urlaub machen. Na und? Jesus hat die ganzen Jahre keinen Urlaub gemacht. Manchmal ist es so. Dafür wirst du vielleicht ein andermal so reich beschenkt, dass du 2 Monate hintereinander Urlaub machst. Ja, hör mal. Und selbst wenn es nicht so ist, was ist es mir wert? Ja, mein Chef sagt, Gott sagt, nimm 2/3 Stelle. Dein Chef sagt, nur volle Stelle. Also Sie können sich entscheiden, 2/3 Stelle oder volle Stelle. Wenn Sie 2/3 Stelle wollen, und das, weil Gott dir gesagt hat, nimm 2/3 und 1/3 investierst du mal reich. Wenn jetzt der Chef sagt, es gibt bei uns nur Vollstelle, was machst du dann? Was ist dir dein Glaube wert? Herr, du bist ja barmherzig und gnädig und Herr, ich entscheide mich zwar jetzt gegen dich. Du bist ja gnädig, du vergibst ja, Herr, dein Blut ist ja da. Du wäschst mich ja, ich komme ja jeden Tag in die Wäsche, in die Waschanlage und lass mich waschen im Blut. Was ist, wenn der Herr dich ruft? Was ist? Da ist doch. Und dann sagst du, nein, ich verzichte auf dieses, ich will nicht 2/3. Ich will voll, wie mein Chef es will. Was hast du getan? Dein Glauben verleugnet. Ganz einfach, dein Glauben verleugnet. Schlicht und ergreifend. Du warst den Menschen mehr gehorsam als Gott. Hallo? Liege ich da noch richtig? Was ist es uns wert? Was ist dir und mir der Glaube wert? Warum ist Jesus überhaupt gestorben? Kann mir jemand erklären, warum Jesus gestorben ist? Die Odenwälder dürfen das nicht sagen, die wissen sowas. Warum starb Jesus? Gebt mir mal Tipps, damit wir reich und wohlhabend werden, oder? Einmal, okay. Ja, hallo, warum starb er? Damit wir zum Vater können, okay? Langsam. Oh Herr, wärme sie auf, dass die Zunge gelöst wird. Ich löse eure Zunge jetzt, so, okay. Warum starb Jesus?
Für unsere Sünden.
Aha, wer bietet mehr? Oder sagen wir es wie der Metzger, darf es ein bisschen mehr sein? Warum starb Jesus? Warum? Keine Idee mehr. Um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Weil der Vater Anbeter sucht. Ja, okay. Ich habe noch eine Variante. Die steht in 2. Korinther 5, 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Jesus starb, damit du und ich nicht mehr leben, wie wir wollen. Wenn wir leben, wie wir wollen und nicht wie er will, um ihm zu leben, dann sind wir in Wirklichkeit keine Jünger. Dann fallen wir schon in den Bereich der Namenschristen. Aber hier steht, er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Damit sie nicht mehr sich selbst leben. Diesen Vers könnt ihr für nächsten Sonntag auswendig lernen. 2. Korinther 5. Vers 15. Und alle, die im Internet nur die Predigten immer hören, ihr lernt den auch auswendig und kommt nächsten Sonntag her und sagt den auf. Okay. Also, dafür starb er. Er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, lebt unter uns noch zufällig jemand. Seid ihr da? Ihr seid heute sehr ruhig, ja? Seid ihr noch lebendig? Ja. Er starb für dich und mich, damit wir nicht mehr uns selbst leben. Dafür starb er. Steht das da? Das steht wirklich da. Was kämpfen wir manches Mal darum? Ich will so leben, wie ich immer war. All das, was dich kaputt gemacht hat, K.O. gemacht hat. Und Jesus sagt, endlich kannst du von diesem Sauleben Abstand nehmen. Und wir können dich wieder aber behalten. Ich will. Nicht mehr sich selber leben, sondern ihn leben. Das heißt zu Deutsch, Herr, wo du hingehst oder mich hinrufst, da werde ich hingehen. Ja, ich bin zu müde. Also wenn ich jetzt noch eine Gebetsstunde soll, Herr, du bist ja barmherzig und du verstehst, Herr. Ja, richtig. Der Herr ist ja nobel und fein. Wenn du das mir sagen würdest, ich weiß. Bist fauler Sack.
Er sagt das ja nicht so zu uns. Bequem. Liebster Fleisch mehr.
Ja, aber ich muss doch morgen früh raus. Ja, müssen die anderen auch. Ich sage nicht, dass jetzt kommt, oh, damit, jetzt muss ich halt kommen, damit ich Pluspunkte habe. Nein, nein, du sollst nicht für mich leben, in erster Linie für ihn. Wenn du für ihn lebst, lebst du auch für die Gemeinde und für diese Welt. Aber wenn du nicht für ihn lebst, dann lebst du ein egozentrisches Leben. Das sieht man daraus, inwieweit wir uns in die Gemeinde hineinbegeben und dieses sein Leben in die Gemeinde hineintragen. Er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Okay, lass mal zusammen. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Okay, noch einmal. Und er ist für mich gestorben, damit ich, der ich lebe, nicht mehr mir selbst lebe.
Sag deinem Nachbarn, hör zu. Er ist für dich gestorben, damit du, der du lebst, nicht mehr dir selbst lebst. Sag deinem Nachbarn, ich meine das ernst. Nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Was ist dir dein Glaube wert? Wir könnten viele Geschichten gehen. Wir sehen die Apostel, wie sie eingesperrt werden, immer wieder. Wir sehen den Stephanus, ganz einfach, weil er kranke Menschen heilte, wird er mit Steinen totgeschlagen. Ganz einfach, weil er Gott dient. Totgeschlagen, zu Tode gesteinigt. Weil er, das war ihm sein Glaube wert. Das war ihm sein Leben mit Jesus wert. Lieber sterben, mit Jesus sterben, als ohne Jesus zu leben. Lieber mit Jesus sterben.